Der Philosoph und Historiker Paul Deussen soll behauptet haben, dass die Kraft imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten und ihn in die andere Richtung zu drehen, müsste als eine unglaublich große kosmische Kraft bezeichnet werden. Und doch, sagt er, wäre diese Kraft klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig wäre, uns Menschen in unserer selbstsicheren Umdrehung aufzuhalten und uns in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Interessante Aussage, finde ich. Also die Kraft, die nötig ist, um das Universum umzudrehen, findet er, ist wesentlich kleiner als die Kraft, die nötig wäre, um im Leben eines Menschen einen Umschwung herbeizubringen. Paul Deussen sieht den Menschen als ein eigensinniges und störriges Wesen, und das ist ein Eingeständnis an das biblische Menschenbild, dass der Mensch egozentrisch und stur ist. Keine Kraft der Welt, so Deussen, könne den Menschen umpolen von einer destruktiven zu einer konstruktiven Lebensführung. Doch da hat er natürlich etwas übersehen, wie wir alle wissen. Denn diese Kraft, die Leben fundamental ändert, die dem Leben eine neue Richtung gibt, existiert tatsächlich. Gott, der Schöpfer, hat diese Kraft. Und diese Kraft kommt dort zum Tragen, wo sich Menschen Gott anvertrauen. In dieser Kraft kann Altes und Zerstörendes abgelegt und Neues, Heilendes und Aufbauendes angenommen werden. Paulus fasst das so zusammen, wie vielen von uns bekannt ist. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Da hat ein neuer Prozess eingesetzt. Da geschieht das, was Deussen meint, was unmöglich ist. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wird die heilende, verändernde Kraft Gottes in unserem Leben wirksam. Deshalb lebt jeder Nachfolger von Jesus in einer Freiheit, die nicht zu überbieten ist und die nur in der Beziehung mit Jesus erhältlich ist. Jesus selbst sagt: Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann. Christen sind frei. Sie sind, und davon bin ich überzeugt, die freiesten Menschen auf diesem Erdball. Und wie diese Freiheit aussieht, das können wir in den drei Versen im Kolosserbrief entdecken, die ich jetzt lese. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wir sind befreit zum Lobpreis, denn es gibt genügend Gründe, für die wir Gott von ganzem Herzen danken können. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Wenn wir verstanden haben, was der Vater uns alles geschenkt hat und noch schenken wird, wenn uns klar ist, was wir bekommen werden einmal, dann können wir nicht anders als mit Freude und Begeisterung danken. Erstaunlich ist schon, dass wir den Schöpfer des Himmels und der Erde mit Vater ansprechen dürfen. Das zeigt, in welcher persönlichen Beziehung wir zu Gott stehen. Wir sind seine Kinder und somit, und das ist in der Bibel ganz ein zentraler Gedanke, wenn wir von Kindern Gottes sprechen, schwingt immer der Gedanke mit. Wer Kind Gottes ist, was ist ein Kind? Von Haus aus? Wie bitte? Erbe. Sind wir erbberechtigt. Und deshalb ist dieses Kindschaft Gottes ganz wichtig. Es geht nicht nur um eine sentimentale Aussage, sondern es geht um ein Verhältnis. Wir sind Kinder Gottes und damit sind wir rechtmäßige Erben. Und bevor wir Christen wurden, sah das mit der Beziehung zu Gott ganz anders aus. Das Verhältnis zu Gott war zerstört und von Unsicherheit und Angst geprägt. Und Paulus sagt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. So leben Menschen, die keine Beziehung zum Vater haben. Im Grunde genommen sind sie verunsichert und haben Angst und sind in Furcht und sagen, ja, ich weiß ja nicht, wenn ich Gott begegne, was er dann sagen wird. Ich weiß nicht, wie mein Verhältnis zu ihm sein wird. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Durch den Heiligen Geist wird die Beziehung zu Gott neu definiert. Wir bekommen die Freiheit, ohne Angst zu Gott zu kommen. Um ihn anzubeten und ihm zu danken, auch um Bitten vorzubringen. Diese Freiheit hat uns Gott geschenkt. Jederzeit können wir zu ihm kommen. Und wenn das uns noch so selbstverständlich erscheint, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir den Zugang haben zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Wir haben freien Zugang. Wir können direkt mit Gott sprechen. Stellt euch das einmal vor. Wenn ich euch sagen würde, dass ich der Sohn eines irgendwie von Bill Gates bin, wie stark würde die Achtung steigen? Oh, da ist der Sohn von Bill Gates. Und ich würde vom Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, hey, heute hat der Sohn von Bill Gates gepredigt. Ihr fändet das cool. Aber wisst ihr was? Jetzt predigt der Sohn des Schöpfers, der sogar Bill Gates gemacht hat. Das ist noch viel kühler. Das müssen wir uns ein bisschen vorstellen, was für eine hervorragende Stellung uns Gott gegeben hat. Jederzeit können wir zu ihm kommen. Nur schon dieses Vorrecht ist Grund genug zur Freude. Und so können wir mit Freude und Dankbarkeit vor Gott treten. Das sollte unsere Grundhaltung sein und auch in unserem Gottesdienst immer wieder zum Ausdruck kommen. Wir haben genügend Gründe. Und es geht im Lobpreis nicht primär darum, dass ich erbaut werde, sondern primär geht es im Lobpreis darum, dass Gott in seiner Herrlichkeit geehrt wird, dass er von uns das Lob bekommt. Das darf ruhig begeistert sein, wenn uns klar ist, was uns Gott für ein Reichtum geschenkt hat, dann muss man einfach fast begeistert sein. Wir können begeistert und freudig Gott danken. Ein ganz wichtiger Grund nennt ja Paulus. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für das heilige Volk bereithält. Ich befürchte, dass wir nicht wirklich einschätzen können, wie wertvoll dieses Erbe ist, das uns Gott geben wird. Das Erbe, das Gott in seinem Licht für uns bereithält. Das Erbe, das im Himmel auf uns wartet. Würden wir nur einen kurzen Augenblick, würde Gott jetzt hier nur einen kurzen Augenblick den Vorhang öffnen, damit wir ein bisschen in die unsichtbare Welt hineinsehen, ein bisschen von diesem Licht bekommen. Ich sage euch, unser Leben würde sich fundamental ändern. Wir haben keine Ahnung, was für eine Herrlichkeit Gott für uns bereithält. Wir können uns das kaum vorstellen. Das Erbe, das im Himmel auf uns wartet, ist etwas Großartiges. Timotheus schreibt: Gott, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Also wir haben jetzt keinen Zugang zu diesem Licht Gottes, in diesem Licht, wo Gott das Erbe bereithält. Aber es kommt der Tag, an dem wir ihn sehen werden. Sobald wir den neuen Auferstehungskörper bekommen haben, werden wir diesen Ort des Lichts betreten können. Und wir werden das miteinander tun. Zum gleichen Zeitpunkt. Wir werden dann viel mehr Leute sein. Aber ich bin überzeugt, wir werden uns kennen. Und wir werden wissen, dass wir miteinander am Helvetiaplatz im Volkshaus Gott angebetet haben. Und wir werden uns riesig freuen und werden uns vermutlich sagen, oh, was hatten wir für eine schwache Vorstellung von dem, was Gott uns in diesem Erbe schenkt. Gott hat uns die Freiheit geschenkt, dass wir ohne Angst mit ihm leben und mit ihm sprechen können. Er freut sich, wenn wir diese Freiheit nutzen und ihm mit Freude für den Reichtum danken, den er uns bereits geschenkt hat und den wir noch bekommen werden. Eine ganz wichtige Freiheit, die Christen auszeichnet, ist, dass wir von zerstörenden Kräften befreit sind. Paulus spricht von zwei grundlegend verschiedenen Einflussbereichen, denen ein Mensch ausgesetzt ist. Es ist das Reich der Finsternis und das Reich von Jesus. Ein Mensch kann nicht gleichzeitig in beiden Reichen leben. Paulus sagt, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn ist. Also er hat mich befreit und er hat mich versetzt. Das heißt, er hat mich an einen anderen Ort gebracht. Es ist eine Ortsbeschreibung. Ich bin losgelöst vom alten Teil und ich bin an einen neuen Ort versetzt. Ich habe eine neues Umfeld. Die Gewalt der Finsternis ist der Ort, an dem der Widersacher Gottes herrscht. Jesus bezeichnet diesen Widersacher manchmal als Herrscher der Welt. Und vor seiner Kreuzigung sagt er seinen Jüngern, der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Dieser Herrscher der Welt konnte keine Macht ausüben über Jesus. Aber über uns Menschen kann er das wohl. Bei der Verführung von Adam und Eva hat er sich das Recht erworben, die Menschen zu beherrschen. Deshalb sagt Jesus den Pharisäern, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Mit anderen Worten, ihr gehört in das Reich der Finsternis, in dem der Teufel herrscht. Dieser hat nur eines im Sinn, er will zerstören. Er macht alles kaputt. Er täuscht die Menschen und lässt sie glauben, er würde es gut mit ihnen meinen. Jesus sagt, er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Jeder Mensch ist dieser zerstörenden Einfluss des Teufels ausgesetzt. Wir werden sozusagen in dieses finstere Reich hineingeboren, ob uns das gefällt oder nicht. Durch die Verführung von Adam und Eva begann dieses zerstörende Werk. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir gehören alle in dieses Reich und es gibt nur eine einzige Ausnahme. Wenn wir Jesus gehören, dann haben wir mit diesem Reich nichts mehr zu tun. Gehören wir zu Jesus, dann verliert dieses Reich seinen Einfluss auf mein Leben total. Wir gehören gar nicht mehr in dieses Reich. Wir sind, wie es Paulus schreibt, versetzt worden. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Radikaler kann man gar nicht ausdrücken, was mit uns geschieht, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wir werden in ein neues Reich versetzt. In ein Reich, in dem nicht der Verleumder und Mörder regiert, sondern in einem Reich, in dem der Sohn Gottes regiert, der uns von Herzen liebt. Das Thema im christlichen Glauben ist nicht primär, ob wir gut oder böse sind. Die Leute meinen immer, im christlichen Glauben geht es primär um Moral, ob wir gut oder böse sind. Der Gute kommt im Himmel, der Böse in die Hölle. Unbestritten spielt Moral und Ethik im christlichen Glauben eine wichtige Rolle. Aber sie steht nicht im Vordergrund. Die wesentliche Frage im christlichen Glauben ist die, in welchem Reich lebst du? In welchem Reich lebst du? Von welchem Reich hast du das Bürgerrecht, Das ist die elementare Frage. Weil wenn wir den christlichen Glauben über die Moral definieren, dann falle ich immer aus der Gnade, wenn ich was falsch mache. Das mache ich ja auch als Christ. Die Frage ist, in welchem Reich ich mich bewege. Das möchte ich an einer kleinen Geschichte illustrieren. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erließ Mussolini, der italienische Diktator, eine Verordnung, dass seinen Landsleuten untersagte, in die USA auszuwandern. Und in einer italienischen Stadt lebten zwei Männer, die für kurze Zeit sich in Italien aufhielten, aber wieder nach Amerika zurück wollten, denn dort sind sie in den vergangenen Jahren heimisch geworden. Und einer der Männer war ein hoch angesehener Bankier. Als junger Mann wanderte er nach Amerika aus. Durch seinen Fleiß brachte er zu Wohlstand und Ansehen. Er wurde zu einem reichen, angesehenen Amerikaner. Aber er war italienischer Staatsbürger, denn er kümmerte sich nie um die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dieser Bankier war eben im Begriff, nach Amerika auszureisen, als Mussolinis Verordnung in Kraft trat. Aber das beunruhigte diesen Mann nicht. Er war reich, er war angesehen, hatte einen guten Ruf in Amerika. Zuversichtlich ging er ans amerikanische Konsulat. Dort verlangte er natürlich den Konsul persönlich, er gibt sich ja nicht mit kleinen Beamten ab, und bat dafür zu sorgen, dass er die nötigen Papiere bekommt, um auszureisen. Und überrascht und verärgert musste er zur Kenntnis nehmen, dass er nicht ausreisen darf. Er protestiert und schäumt vor Wut. Es half alles nichts. Er bat, er flehte, ohne Erfolg. Er war Italiener, nicht Amerikaner. Sein Reichtum, seine privaten und geschäftlichen Verbindungen, sein fehlerfreies Englisch, alles konnte ihm nicht helfen. Er musste in Italien bleiben. Der andere Mann war Bauer, er lebte erst wenige Jahre in Amerika und war der englischen Sprache nicht wirklich mächtig. Aber er wollte unbedingt wieder nach Amerika reisen. Er ging zu der zuständigen Stelle, um die Papiere für die Ausreise zu besorgen. Aber sind Sie auch Bürger der Vereinigten Staaten, wird er gefragt. Da leuchten seine Augen, oh yes. Und dann sprudelt es aus ihm heraus. In einer Mischung von Italienisch und Englisch. Ich bin Staatsbürger der USA. Ich habe den Eid auf die amerikanische Verfassung geleistet. Und sehen Sie, hier sind meine Papiere. Der Konsulatsbeamte prüft die Papiere und erteilt die Bewilligung, Sie können in die USA reisen. Sie sind ja Amerikaner und der Erlass Mussolinis gilt für sie nicht. Wir können noch so den Anschein der Christlichkeit erwecken. Wir können regelmäßig Gottesdienste besuchen. Wir können beten, wir können machen alles. Wenn wir aber nicht im Reich, im richtigen Reich sind, dann werden wir den Zugang in diese neue Welt nicht bekommen. Entscheidend ist allein, zu welchem Reich ich gehöre. Wie dieser Bauer haben Christen das Bürgerrecht der neuen Welt. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber unser Bürgerrecht gibt uns die Gewähr, dass wir die neue Welt einreisen dürfen, in diese neue Welt einreisen dürfen. Wir sind befreit von der zerstörenden Macht und bereits jetzt unter der Herrschaft von Jesus Christus. Jesus sagt in einem Gespräch mit seinem Vater über seine Jünger, nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Sie gehören nicht mehr zu der Welt. Die Nachfolger Jesu gehören nicht mehr in diese Welt. Jawohl, wir leben zwar noch in dieser Welt, aber wir stehen unter einer anderen und besseren Herrschaft. Seit der Bekehrung haben wir das Bürgerrecht dieser Welt abgegeben und haben ein neues bekommen. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Noch als letztes, der dritte Aspekt der Freiheit, wie es den Paulus anspricht, es ist die persönliche Problematik der Sünde. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Durch Jesus Christus sind wir erlöst, eben frei. Das hat er erreicht, indem er uns von der Sünde befreit. Er hat uns die Sünde vergeben und Sünde schränkt unser Leben komplett ein. Die Sünde hält den Menschen in Zwängen gefangen. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Also dass ich möchte das Gute, bringe ich es doch nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich kann nicht das leben, was ich will. Die Sünde verunmöglicht uns, das zu tun, was wir für richtig halten. Und deshalb verwundert es mich nicht, ich lese gerne Lebensberichte und höre gerne Interviews oder lese sie. Und wenn ich höre, wenn Menschen über ihr Leben berichten und erzählen, dass die Ideale, die sie eigentlich anstreben, nicht halten konnten und eigentlich einfach resignierten und haben gedacht, dann lebe ich jetzt halt so weiter, wie es geht. Aber eigentlich wäre mein Ziel gewesen, dass ich ganz anders lebe. Verwundere mich nicht. Vor Jahren äußerte sich der beliebte Volksschauspieler Matthias Gnädiger bewundernswert offen, finde ich. So eine Offenheit trifft man selten an, deshalb ist dieses Interview älteren Datums, weil so direkt offen drücken sich selten die Menschen aus. Der Journalist fragt, haben Sie das Bedürfnis nach einer intakten Familie? Seine Antwort, ganz tief innen schon, aber irgendetwas in mir drin macht das auch wieder kaputt. Wenn es mir zu gut geht, wenn mir ein Mensch viel Liebe entgegenbringt, fange ich an, das zu zerstören. Und wenn ich eigentlich glücklich sein könnte, fliehe ich. Und dann schließt er das ab und sagt, ich weiß selber nicht, was das genau ist und warum es so ist. Paulus würde sagen, ich weiß es. Ich weiß, warum das so ist. Es ist die Sünde. Der Einfluss der Sünde im Menschen wird total unterschätzt. Total. Wir meinen, der Mensch sei frei und die Menschen meinen, sie seien frei. Und der Einfluss der Sünde wird total unterschätzt. Denn die Sünde verhindert ein selbstbestimmtes Leben. Paulus kommt zum Schluss, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also wenn ich das nicht leben kann, was ich eigentlich will, dann sind andere Kräfte in mir am Werk, die gegen mich kämpfen. Von dieser Sünde sind wir im wahrsten Sinn des Wortes erlöst, ihr Einfluss ist gebrochen, dadurch haben wir die Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben bekommen. Und natürlich finden Menschen, die Jesus nicht kennen, dass die Christen nicht wirklich frei seien. Und in gewisser Weise würde ich ihnen sogar zustimmen. Aber ich würde ihnen auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie wesentlich weniger frei sind als ich. Denn kein Mensch ist völlig frei. Die Frage ist nämlich, von was bin ich frei oder von wem bin ich frei? Und Paulus äußert sich diesbezüglich gegenüber den Christen in Rom. Er sagt, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Ihr wart der Sünde gegenüber nicht frei, aber der Gerechtigkeit gegenüber. Die Sünde hat euch beherrscht. Und dann fährt er weiter, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist frei. Entweder von der Sünde oder von der Gerechtigkeit. Aber frei ist jeder. Die Frage ist, von was bin ich frei? Aber nur die, die von der Sünde befreit sind, können ein selbstbestimmtes Leben führen, das frei von Zwängen ist. Und wer von der Gerechtigkeit frei ist, der wird der Sünde gehorchen müssen, ob er das will oder nicht, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Christen leben mit einer Freiheit, die in ihrer Qualität einzigartig ist. Deshalb sagt Jesus, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist die richtige Freiheit. Wer wirklich frei ist, dass wir uns nicht missverstehen, der ist nicht perfekt. Und wer wirklich frei ist, bei dem lösen sich nicht einfach alle Probleme. Wer richtig frei ist, der macht keine Fehler mehr. Doch wer richtig frei ist, ist befreit zum Lobpreis, weil er den freien Zugang zum Schöpfer hat und ihn sogar Vater nennen darf und weil ein großes Erbe auf ihn wartet. Und der ist befreit von den zerstörenden Kräften, weil er vom Reich der Finsternis in das Reich von Jesus versetzt wurde. Und er ist befreit, weil die Kraft der Sünde keine Macht mehr über ihm ausübt und er ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber diese Freiheit gilt es zu bewahren. Jede Freiheit muss bewahrt bleiben. Und bewahrt werden. Sie ist nicht einfach ein Besitz, der keine Pflege und Aufmerksamkeit benötigt. Wir sollten mit dieser Freiheit sorgsam umgehen. Deshalb warnt Paulus die Galater-Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also da geht es darum, diese Freiheit nicht preiszugeben. Und sich neu binden zu lassen. Ein großer Kampf auch des Paulus für die Christen, damit sie sich nicht unter Gesetze stellen, die sie wieder in eine Knechtschaft führen. Und Petrus gibt uns einen wichtigen Gedanken mit auf den Weg. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein Gott bist, der Freiheit schenkt, der uns nicht bindet. Du gibst uns sogar die Freiheit, dass wir so leben können, wie es dir nicht gefällt. Es gefällt dir dann nicht, aber wir haben diese Freiheit. Aber die wirkliche Freiheit ist, ganz in der Abhängigkeit von dir zu sein. Und du hast uns befreit von den Kräften, die zerstörend sind. Du hast uns befreit, dass wir dich anbeten können, ohne Angst vor dich treten und dass wir uns freuen können auf ein großes, wunderbares Erbe, auf eine wunderbare Zukunft. Du hast uns befreit von der Macht der Sünde, die uns in Zwänge hineinführt, die uns dazu führt, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns so eine große Freiheit schenkst und hilf uns, sorgsam mit dieser Freiheit umzugehen. Und danke, Herr Jesus, dass du all das getan hast durch dein Sterben am Kreuz. Hast du die ganze Macht der Finsternis besiegt und hast uns befreit. Wir beten dich an. Amen.